Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, aka Bangoing Dave, und ich bin der Alleinunterhalter in dieser Show. Wir haben heute wieder eine klassische Folge, sage ich mal, soweit man das sagen kann, nach 6 Folgen. Genau wie in den ersten beiden wird es ein Album geben, wird es Written Battles geben und wird es einen Beef geben. Ich mache nur noch ein Album, weil ich echt finde, 1,5 Stunden sind zu lang bei 2 Alben. Beziehungsweise jetzt mache ich ein Album und eine EP, das war mich trotzdem auf 1,5 Stunden, aber da war der Beef auch sehr, sehr lang. Genau, ich habe mich entschieden, nur noch ein Album zu machen. Vielleicht mache ich ja mal eine Folge, wo ich nur Alben mache. Ich weiß noch nicht, ich muss da mal gucken. Ich mache das spontan. Die Beef-Sache kann ich auch nicht ewig ziehen, weil so viele interessante Beefs gibt es halt nicht. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt mich inzwischen auch auf iTunes und Spotify. Und für Samsung-Nutzer, also Android-Nutzer, bei Podcast Addict. Das ist meine App, mit der höre ich immer Podcast. Hat die gleiche Bibliothek wie bei iTunes. Alles, was bei iTunes so geladen wird, gibt es auch eigentlich bei Podcast Addict. Genau, dann, obwohl das mache ich vielleicht besser zum Ende, meine Mailadresse mal ansagen, weil die immer in der Beschreibung steht. Gibt ja auch bei iTunes und Spotify Beschreibung eigentlich. Ich sage sie trotzdem am Ende mal für Lob, Kritik, Hass. Wobei, ich kann sie am Anfang schon sagen, bangerangdave7@gmail.com. Es ist nicht so, dass es 6 andere Bangerangdaves gab. Es gab, glaube ich, einen anderen. Und die 7 ist eine Zahl, die in der Bibel häufig in Verbindung mit Christentum kommt. Deswegen die 7 ist für mich ich mag die Zahl und sie ist in meiner Welt christlich. Naja, genau, das zum Anfang. Ja, steigen wir ein. Kurze Übersicht, heute machen wir folgende Punkte. Und zwar werde ich am Anfang das Album von Döll vorstellen, Nie oder Jetzt. Ich finde, das ist ein ziemlich geiles Album. Und genau, und dann mache ich deswegen, wenn Written Battles heute ein bisschen größer. Und zwar ist schon ein bisschen her, aber der Geburtstag von Diltily, also Don't Let the Label Label You, war ja im September letzten Jahres. Und da fand ich, das war eine sehr schöne Battle-Auswahl. Es gab 5 Written Battles, kommen wir später zu. Da werden wir kurz drüber reden oder auch länger. Und den Beef, heute gibt es den ganz großen Beef, der größte Beef wahrscheinlich in der Geschichte von Hip-Hop. Flair versus Kollega und Farid-Bang. Nein, Spaß. Es gibt natürlich den Beef, The Notorious B.I.G. versus Tupac Shakur. Genau. Könnte noch 1000 andere Namen für B.I.G. nennen, 1000 nicht, aber 3 mindestens. Genau, darüber, den werde ich euch heute ein bisschen probieren aufzudröseln. Ja, gehen wir gleich rein, machen wir keine langen Umstände, und zwar reden wir über Döll. Döll ist ein Rapper, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Der hat ja vor 4 Jahren eine EP rausgebracht und seitdem hat er scheinbar irgendwie an seinem Album gearbeitet. So die Legende über Döll. Zuerst ist mir aufgefallen, da habe ich, als er tatsächlich auch seine erste Single vom Album rausgebracht hat, und das war das, auch noch das Intro für den Fall. Und da habe ich ihn dann gesehen und dachte, okay, krasser Typ. Dann kam, glaube ich, 6-4 raus, der Song. Und da dachte ich dann, okay, der Typ macht klassischen, guten, alten Oldschool-Rap, wenn man es so bezeichnen möchte. Und da dachte ich mir, komm, der passt ganz gut. Und hat auch nicht so die Reichweite. Also ich bin ja, bei mir ist so ein kleines Limit bei YouTube-Kanälen, wenn die unter 10.000 haben, sind die ganz gut für dieses Format hier, weil ich ja ein bisschen unbekannter haben will. Gut, Rex hat jetzt über 10.000. Rex hatte über 10.000, aber nicht viel. Und wie gesagt, Rex kenne ich flüchtig von früher. Wir haben uns ein paar Mal gesehen, getroffen, kann man nicht sagen, gesehen. Und deswegen ist der in meiner Gedankenwelt halt auch irgendwie underground. Ich weiß nicht, ob man ihn noch underground nennen kann, wenn man ein Feature macht und das Lied landet direkt bei hiphop.de auf dem Kanal. Genau, deswegen Döll, cooler Typ. Kurze Daten, was ich über ihn weiß, er hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, jetzt habe ich keinen gefunden. Döll, wie gesagt, Rapper aus Darmstadt kommt er ursprünglich, deswegen 6-4, das Lied, kommen wir später zu. Wohnt inzwischen aber in Berlin, hängt so ein bisschen in diesem Umfeld von, oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen vor dem Hals, von Audio 88, Yassin und Madness rum. Madness ist auch so ziemlich sein bester Freund, wie ich das, also ich habe auch Interviews halt von ihm gesehen und so, und der kam so rüber, dass Madness ein sehr enger Freund ist, vielleicht sein bester Freund, keine Ahnung. Persönlich kenne ich ihn nicht, aber die sind wohl sehr eng zusammen. Die sind wohl, glaube ich, auch zusammen aus Darmstadt nach Berlin gezogen wegen Rap und so. Waren ja viele. Und genau. Gut, dass Madness wahrscheinlich sein bester Freund ist. Merkt man später am Album noch. Die drei genannten, also Audi 88, Yassin und Madness, haben unter anderem auch an dem Album mitgewirkt. Ich glaube, Audi 88 hat einen Beat beigesteuert. Yassin mit, wer war es, Enak? Müsste ich jetzt nachgucken. Paar Beats und, genau, Dexter hat noch einen Beat beigesteuert. Den Namen merke ich mir, wenn ich ihn lese. Okay. Genau, wie gesagt, wohnt jetzt in Berlin und hat scheinbar in den letzten 4 Jahren an dem Album rumgeschraubt. Zwischendurch aber immer wieder Feature-Parts und ich glaube, Collabo-Albums hat er auch gemacht und so, Madness wahrscheinlich zusammen. Genau, da habe ich jetzt leider nicht ganz so viel gefunden. Aber es geht ja auch ums Album, deswegen let's go! Genau, nie oder jetzt. Ja, Schnitt. Nie oder jetzt, für den Fall, erster Song, Intro, ist sehr persönlich direkt, steigt sehr, sehr deep ein, erklärt ein bisschen, was in den letzten Jahren los war und warum er jetzt erst ist, was ja, Höhen und Tiefen erwähnt er ein bisschen. Das Lied an sich eine sehr schöne Atmosphäre, was auch sehr gut rüberkommt, wenn man sich das Video mal anguckt. Und zwar in dem Video, das hat er in einem Interview erzählt. Das fand ich sehr spannend. Da hat er ein Mic gehabt. Also er steht in so einem Halbdunkeln und rappt halt einfach das Intro. Und die Spur, die man hört, wenn man das Video guckt, ist nicht die Aufnahme aus dem Tonstudio, die er eingerappt hat, sondern es ist die Aufnahme, die er eingerappt hat, während er während das Video gedreht wurde. Und das finde ich ganz geil, weil das wirklich dann so ein bisschen so dieses Live-Charakter-Ding hat, weil es halt live eingerappt ist sozusagen. Und das dann mit so einem klassischen Kabel-Hand-Mic, nicht so ein Tonstudio-Mic und so. Das ist ganz cool. Finde ich sehr schön. Ist ein guter Song, um reinzukommen, weil er auch ein bisschen die Stimmung des ganzen Albums widerspiegelt. Zweiter Part ist dann All Day, Part 1. Zweites Lied ist All Day Part 1, so rum. Dort beschreibt er auch wieder so ein bisschen, er erzählt ein bisschen, wie er zum Rap kam, was er so am Anfang gefeiert hat, worauf er stand und dass er immer rappt und Rap liebt und egal was passiert und er immer rappt und sein Ding ist und deswegen ist die Hook halt auch so ein ich tue das, all day ich tue das, ich tue das, all day ich tue das, so geht halt die Hook. Auch ein bisschen finsterer, ein bisschen düster, sehr, sehr, ja, kann man sagen, melancholisch, ein bisschen der Beat, so sehr, eher ein ruhiger Beat, ne? Ist jetzt kein Party-Track, so. Aber die findste auf dem Album auch nicht, was ich sehr begrüße. Er hat sehr schöne Reimketten, ich glaube, der ganze erste Part ist, reimt sich auf Boomchuck, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Immer noch Boom, Chuck und dann geht's so ab. Ewig lange Reimkette. Sehr schöner, sehr schönes Lied. Mann, dritter Song heißt Mann. Beat ist ein bisschen fröhlicher, wenn man das so nennen darf. Also ist ein bisschen lockerere Atmosphäre. Und Er erzählt wieder ein bisschen vom Rap, vom Business, von den Leuten, die ankommen und die da sind plötzlich, sobald man ein bisschen Erfolg hat, ein bisschen Geld mit dem Rap verdient, sind plötzlich ganz viele Leute um dich rum und so. Und genau, rappt so das Rap seine Karte zum Sieg ist irgendwie und dass er jetzt endlich an sich selbst glaubt und Leute ihn bestärkt haben und genau, es ist insgesamt, der Song ist nur ein Part, ja, ein Part mit einer Hook vorne und hinten, wobei es sich eher so anhört, als hätte er einen langen Part geschrieben und dann die ersten Zeilen nochmal hinten dran gehängt als Hook. Weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es war, aber so klingt es ein bisschen, weil dann kommt so eine, wird der Beat kurz ein bisschen ruhiger und dann kommt nochmal die Hook rein und genau. Warum der Song Mann heißt, ist relativ leicht zu erklären. Er hat wieder eine sehr lange Reimkette, also im Prinzip ist das ganze Lied nur eine einzige Reimkette und häufig nimmt er, oh, ins Mikro gehauen, und häufig nimmt er am Ende als Reim Mann. Aber jetzt nicht nur Mann, sondern es ist halt immer, also zum Beispiel baut er Treadman ein oder Treadman, jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Also er benutzt halt Mann oft, aber es reimt sich halt auch auf anderes und so. Es ist, einen Song muss man hören. Es ist ganz cool. Es hat eine sehr geile Attitude, könnte man sagen. Ist sowieso ein Ding, was ich bei Doyle sehr, sehr mag. Er hat einen coolen Stil. Wollte ich am Ende eigentlich drauf eingehen, aber gehe ich jetzt mal kurz drauf ein, weil es bei dem Song klappt, weil da dachte ich so, okay, er reimt irgendwie, ist ja jetzt nicht so krass komplex technisch oder so, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht Doyles Ansatz. Der ist halt eher deep, also ist ein klassischer Rapper einfach. Klassisch klingt immer so doof, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt kein Trap-Typ, der irgendwie nur Double Times spittet oder Autotune macht und irgendwie nach einer Zeile eine 5 Sekunden Pause macht bis zur nächsten Zeile und so, sondern ein Typ, der rappt einfach und der strahlt dabei, kommt so eine geile halt Attitude rüber, kann man tatsächlich sagen. Und dadurch macht er halt vieles, was bei anderen, glaube ich, nicht so geil wäre, cool. Und das finde ich, merkt man gerade bei Mann sehr gut. Also auf jeden Fall anhören. Genau. Übrigens, All Day Part One hat auch ein Video und ich glaube, das war das zweite Lied nach Für den Fall, was rauskam. Bin ich gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber das hat auf jeden Fall auch ein Video, was recht früh rauskam. Nummer 4, Halblegal. Ist ein Skit. Klassischer Skit. Schön reingehauen, ein paar Sekunden. Ein Thema. Und zwar geht es in dem Skit um jemanden, der scheinbar bis nach Offenbach gefahren ist, von wo auch immer, um Poloshirts zu kaufen. Und im großen Stil, also wirklich richtige Menge vom Großhändler. Und dabei hat er, ja, und der Typ, der ihn fragt, ich glaube, das ist sogar Döll, klingt ein bisschen wie seine Stimme, der sagt so, echt, ja, dafür bist du jetzt hier runtergekommen. Also ja, ich hätte auch anderes kaufen können, so, ne? Aber ich probiere so ein bisschen legal. Und sagt der Typ, der die gekauft hat, und dann meint er so danach so ein bisschen leise so, ja, halblegal. Weil jetzt scheinbar, keine Ahnung, was halblegal genau heißt. Irgendwie ist es auch nicht ganz rein, aber es kommst auch wahrscheinlich nicht direkt in den Knast, wenn du irgendwie damit erwischt wirst. Genau. Ich weiß nicht, ob es das Intro für das nächste Lied sein soll. Aber es würde auf jeden Fall passen. Deswegen sage ich mal ja, das ist das Intro. Der Beat kommt halt auch rein zum Ende des Skits. Und dann kommt der nächste Track. Nämlich Track 5, Sah es in mir. Boah. Erzählt wieder mal wieder davon, dass Rap so sein Ding ist, sein Job jetzt ist, dass er zwar immer noch kein Geld hat, aber also kein Geld hat und auch keinen Erfolg hat, dass er aber trotzdem jetzt rappt und disst so ein bisschen die die Leute, die immer noch dealen, so in kleinen Mengen und so Tütchen auf der Straße verticken und so, die verarscht da so ein bisschen. Und später geht er auch noch drauf ein, dass so dieses Anzugding und einen stinknormalen Job und so nicht so seins ist und dass er jetzt seinen Traum leben will und halt so ein richtig schöner, so, ey, jetzt, ich mach's jetzt und so Song. Und in der Hook geht's halt auch so darum, so, ey, die sahen's in mir, ich sehe jetzt, ich saß in mir und so. So, ja, das geht, darum geht's einfach. So dieses etwas Sehnen ein und das auch machen. Und er hat halt die Bestätigung von anderen auch bekommen und so. Und jetzt geht er seinen Traum nach. Boah. Ist auch ein bisschen fröhlicher insgesamt. Dann kommt ein Liebestrack. Lied 6, ich probier's. Ein Song über eine Fernbeziehung, was ich selber kenne. 4 Jahre hatte ich eine Fernbeziehung. Jetzt sind wir verheiratet. Kann klappen. Genau, sie wohnen scheinbar noch in Darmstadt. Er wohnt ja jetzt in Berlin und sie probieren es irgendwie zu pendeln. Und es klingt auch ein bisschen so, als wenn sie schon mal zusammen waren und es jetzt wieder versuchen und so. Und die Hook ist halt so dieses, ich probiere es. So, ey, es ist schwierig, es ist nicht, wird nicht einfach sein für uns und so, aber ey, ich probiere es. So, daher auch der Songtitel. Ja, genau. Ich denke mal, dass es Real Talk ist irgendwie, dass er es erlebt hat oder gerade erlebt, als er es geschrieben hat. Wie gesagt, das Album entstand über einen Zeitraum von 4 Jahren. Vielleicht ist das auch schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn es drauf ist, ist es auch, sag ich mal, auf jeden Fall, was bedeutet. Track ist schön und der Beat ist sehr, sehr verträumt. Also, ja, mag ich. Mag ich das Lied. Lied 7, Hector Lavoe. Wieder ein Track über den Hustle mit Rap. Und das Einzige, was er machen will, ist halt Rap. Und er erzählt ein bisschen über seine Ängste und auch, was er durchgemacht hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Der Songtitel ist... der Songtitel war, genau, auf eine Line zurückzuführen, die ungefähr so ging: Wenn ich gehe, dann als Legende wie Hector Lavoe. Hector Lavoe war scheinbar ein Fußballspieler, fragt mich nicht wo und von wann. Er hat es im Interview bei Backspin erzählt, ich habe es aber vergessen. Könnte man jetzt nachschauen, möchte ich aber gerade irgendwie nicht. Genau, daher kommt's. Also ich finde, das sagt auch schon viel über den Track aus, zu sagen, ich will als, wenn, dann will ich als Legende gehen. Und ja, dass er halt alles reinwirft in Rap und das jetzt macht und das will und da hinkommen will, dass er ganz, ganz oben ist und sich nicht mehr mit weniger zufrieden gibt, so in die Richtung. So verstehe ich das. Beat klingt ein bisschen abgespaced. Was auch spannend ist an dem Beat, der Beat ist, hat eigentlich, man kennt das ja, wenn Part und Hook reingebastelt ist, ne? Relativ Standard. Aber Döll rappt das Ding komplett durch. Also der scheißt komplett drauf, wie der Beat sich entwickelt. Er scheißt nicht komplett drauf. Man merkt schon, dass er sich ein bisschen rapmäßig verändert. Aber er baut keine Hook ein oder so oder eine Bridge oder sonst was, sondern er rappt einfach straight durch. Das ist ein langer Part. Und es kommt einfach geil rüber, weil er ist wirklich so, ist so ein bisschen dieses Herzblut so. Ich will es schaffen und genau das sprüht auch so ein bisschen dieser Part aus, den er da komplett über diesen Beat rüber ballert. Geiles Ding. Gefällt mir auch. Das ganze Album gefällt mir. Lied 8, Nie oder Jetzt, Titeltrack. Wieder ein sehr deeper Beat und wieder ein deeper Track. Eigentlich sind alle Tracks deep. Das Halblegal selbst hat so eine gewisse Deepness. Wahnsinn. Ja, New oder Jetzt sagt eigentlich alles aus, genau wie bei Hector Lavoe. So dieses, ich mache jetzt Rap und es ist auch ein bisschen dieses, wenn er es nicht rausgebracht hätte, also das Album nicht jetzt rausgebracht hätte, hätte er es vielleicht nie rausgebracht. Und deswegen auch dieses Nie oder Jetzt so. Jetzt ist meine Zeit, jetzt werde ich reinballern. Und ja, darum geht es so im Groben. Mal kurz scrollen hier. Da. All Day Part 2. Genau, der zweite Part von All Day ist eigentlich klassischer Battle-Rap-Track. Im ersten Part. Er disst den imaginären Wack MC und kennen wir von tausenden von Tracks. Im zweiten Part wird er aber wieder irgendwie zwischendurch so ein bisschen persönlich, bezieht viele Sachen auf sich, kommt dann ins Ende aber wieder ins Dissen, so dieses, ich bin besser als du und ich werde es schaffen, weil ich bin geil, du bist wack. Genau, das ist warum All Day Part 2? Weil die Hook geht, ich mach das hier, nee, ich mach das hier all day, ich mach das hier? Habe ich aufgeschrieben. Nein, ich mach das all day, ich mach das, so ist halt die Hook. Und naja, ihr habt vorhin zugehört, denke ich mal, klingt halt wie in All Day Part 2, Part 1. Von daher passt es ganz gut. Jetzt kommt ein Track, den ich persönlich auch krass finde. Und zwar ein Track über Spielsucht. Der Song heißt Waldemar, ist das 10. Lied auf dem Album. Und geht um, habe ich gerade schon gesagt, Spielsucht. Döll geht sehr offen damit um, dass er spielsüchtig war. Er erzählt, glaube ich, auch im Intro, müsste es gewesen sein, dass er teilweise 30.000 an einem Tag gewonnen hat und dann am nächsten aber wieder 10 verloren und so. Also es war schon krass im großen Stil, und also er war richtig spielsüchtig. Und genau um dieses Ding geht's. Er erzählt halt, wie ein Süchtiger mit Situationen umgeht und wie er spielt und was er macht, um zu denken, jetzt schafft er es und so. Und das von einem Ex-Süchtigen zu hören, der genau das durchgemacht hat, finde ich echt also auch cool, so, weil es halt Spielsüchtige sich mit Sicherheit in diesem Track wiedererkennen werden, wenn sie den hören. Und deswegen, weil ich finde, Ex-Süchtige, die von Sachen erzählen, das ist immer so ein bisschen echter, so ein bisschen realer, als wenn jemand, der das vielleicht, weiß nicht, Suchthilfe oder so studiert hat und das theoretisch genau versteht, aber aus einer Sicht, die drinsteckte, die genau diese Gedanken hatte und so. Das finde ich immer sehr, sehr krass und auch sehr hilfreich für Leute, die selbst noch süchtig sind. Und deswegen Hammer-Track, also wirklich Hammer. Waldemar heißt der. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht heißt die Person, über die er rappt, Waldemar. Song 64, so. Sorry. 46, glaube ich, irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder so. 64, genau, steht für seine Heimat. Hab's vorhin schon erwähnt. Er kommt aus Darmstadt. Da ist die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl die 64. Und er sagt doch immer, 64, ich repräsentiere. Also er zeigt halt, dass er immer noch von da ist, dass er immer noch jemand ist, der sich der down mit seiner Herkunft ist, der paid sozusagen Dues für seine Roots, wie man so schön sagt. Oder sagt das nur Prinz Pi? Ich kenne es hauptsächlich von Prinz Pi. Zahle meine Dues, das ist für meine Roots. Genau. Er wohnt jetzt ja in Berlin, aber will halt auch zeigen, dass er immer noch geerdet ist und dass das seine Heimat ist und er sie auch repräsentieren will, weil sie wichtig ist. Ja, gefällt mir. Ich mag es, wenn Leute irgendwie, wenn es nicht gerade irgendwie der 15. Berlin-Track ist. Die Hamburg-Songs mochte ich immer von Beginnern und Sammy und so. Ja, aber gerade so eine Stadt wie Darmstadt, ich meine, wer rappt über Darmstadt? Gibt es nicht so viele in meinem Sichtkreis. Genau. Kommen wir zum Track 12 und meinem persönlichen Lieblingssong auf dem Album, würde ich sagen. Ja. Ich bleib, heißt der. Der ist der Beat nämlich von Dexter. Da gibt es auch ein sehr schönes Video. Ich glaube, das haben sie in Irland gedreht oder irgendwo an der Küste in England. Das sieht auf jeden Fall sehr britisch, insellastig aus. Wahrscheinlich in der Südküste von England. keine Ahnung, ist es ja auch egal. Genau, es geht um ihn und Madness, wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe. Er rappt halt irgendwie, ich hänge noch immer mit Matt in einer zugekifften Bude rum und so und geht darauf ein, was zwischen ihnen passiert ist, was sie durchlebt haben, was sie sich gegenseitig so ein bisschen bedeuten oder was Madness ihm bedeutet und ja, dass sie immer füreinander da waren und so. Sehr, sehr, sehr enger Freundschaftstrack halt. Genau. Ein sehr, sehr schöner Freundschaftstrack. Und es ist halt so diese Kernaussage, egal was zwischen uns passiert, so ey, auch wenn wir streiten, wir uns irgendwie gerade abgefuckt sind voneinander, so, aber ey, ich bleib, ne, ich bleib, nur dass du weißt, ich bleib. So, es ist halt die Aussage des Tracks und es ist schön. Es ist so eine enge Freundschaft zu haben, es ist nicht unwichtig in der Welt heutzutage, allgemein, früher wahrscheinlich auch schon. Wären Brutus und Caesar mal enger gewesen, ne? Naja, man weiß nicht. Egal, ich soll nicht so nuscheln. Versteht ihr mich wahrscheinlich nicht. Und damit haben wir auch schon The Track 13. Das Outro. Ja. Er sagt nochmal so ein bisschen Danke. Erzählt nochmal, was passiert ist und so. Ist auch wieder sehr persönlich und ja, sehr persönlich einfach. Er hat unter anderem erzählt, dass er fast an einem, vor einem Jahr oder so, oder ein paar Jahren irgendwie fast an einem Strick hing und so. Also sehr krassen Scheiß durchlebt, der Mann, das alles irgendwie in dieser Platte zusammengefasst und ja, krass. Also das Intro ist sehr kurz. Gibt es auch jetzt ein Video zu? Ähnlich. Im ähnlichen Stil wie, oder fast im gleichen Stil wie das Intro. Und ja, ich weiß nicht, ob er da auch das, aber da hat er wahrscheinlich das auch gemacht mit dem Mikrofon-Sound genommen, weil es klingt nicht ganz so sauber, wie wenn ich es mit dem, wenn ich es über Kopfhörer auf dem Handy höre, also über seine Platte anhöre. Wenn ich es bei YouTube anhöre. Aber es kann natürlich auch an YouTube liegen, man weiß es ja nicht so genau. Aber wie gesagt, das Album ist echt krass und das ist halt so ein klassisches Rap-Album für mich, so warum ich Rap so lieben gelernt habe irgendwie. Einfach dieses alles ausschütten, rauf aufs Papier, Beat an, schreiben, erzählen, was man für Kacke hinter sich hat oder auch einfach nur schreiben über irgendwelche Sachen und so. Und ja, das ist ein für mich, ich sag's nochmal, es ist für mich ein klassisches Rap-Album. Ich persönlich kann nämlich mit diesem Trap-Autotune-Ding, das gerade so krass abgeht, nicht so viel anfangen. Ich höre mir immer wieder Sachen an und dann gibt's auch wieder so Sachen zwischen, die ich mag, wie zum Beispiel das Alias und Motrip-Album Muhammad Ali. Fand ich fantastisch, obwohl die sehr viel mit Autotune und so arbeiten. Aber Döll macht's halt wirklich Beat an, zack. Und der probiert halt auch nichts. Der probiert nicht irgendwie trendy zu sein oder in die Charts zu kommen, sondern der macht das, was er liebt, das, was er machen will und haut das halt raus. Ja, finde ich super. Gefällt mir, verdient viel mehr Aufmerksamkeit, das Album, meiner Meinung nach. Und Döll allgemein. Ich bin gespannt, ob es jetzt wieder 4 Jahre dauert bis zum nächsten Album oder ob er ein bisschen mehr macht. Er ist jetzt auf jeden Fall erstmal auf Tour. Hannover war leider schon ausverkauft. Da war er schon, ne? Nee, wann ist er da in Hannover? Ist er. Wenn ich es euch sage, wisst ihr, wann ich das hier aufnehme. Aber wisst ihr so oder so? Egal. Genau. Hört euch Döll, Nie oder Jetzt, 13 Songs, In Your Face. Geile Scheiße. Für Leute, die Boom Bap Rap oder einfach Straighten Rap lieben, genau das Richtige. Die es deep mögen und nicht nur oberflächlichen Mist über Geld und so. Oder Gangster-Shit, das ist auch nicht. Null. Außer man zieht Spielsucht als Gangster. Genau, das war's von Döll. Videos und Link zum Amazon-Kauf findet ihr in der Beschreibung. Nein, ich kriege kein Geld von Amazon, aber ich finde es gut, wenn man die Platten kauft, möglichst als Platte auch, also als CD, weil die Künstler da am meisten dran verdienen. Deswegen finde ich es ganz gut. Deswegen packe ich das auch unten rein und deswegen kein iTunes-Link oder so, sondern Amazon, die alten Menschengender. So, kommen wir zu den 5 Battles bei Don't Let the Label Label You. Das Ganze fand statt schon am 29.09.2018, ist also schon lange her, halbes Jahr, im Technikum in München. Soweit ich das verstanden habe, gab es nur 5 Written Battles für die ganze Veranstaltung. Vielleicht gab es auch noch mehr. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr gefunden. Aber ich will ja auch nur auf die Written Battles eingehen. Fangen wir mit dem Opener an. Der Opener war Robscure vs. Virus. War okay. Der Wrestler Chris Jericho hat mal gesagt, wenn du nicht der Main Event bist, sei der Opener. Weil, also gerade für Leute, die WWE verfolgen, wissen, dass oft der Opener neben dem Main Event das wichtigste Match sein kann, weil das die Stimmung bestimmt. Warum erzähle ich euch das? Weil Dilltilly das scheinbar nicht so sieht. Naja, gut, sie haben sich vielleicht mehr versprochen. Aber Robscure gegen Virus war mit Abstand für mich das schlechteste Match des Abends. Es war insgesamt okay. Ich bin persönlich kein Virus-Fan. Der erzählt irgendwie immer die gleiche Scheiße. Der macht immer das Gleiche. Mach mich fertig für das. Der hat immer die gleichen 5 Sachen auf. Was allerdings krass war, und das habe ich, glaube ich, so in einem Battle wirklich noch nicht erlebt, und deswegen wäre es vielleicht woanders trotzdem besser aufgehoben, weil Robscure hat im zweiten Part das Verhalten von Virus gegenüber Frauen als Thema benutzt. Scheinbar baggert Virus ständig irgendwelche Frauen an. Ist ja auch egal. Was aber krass ist und was Virus wirklich zerlegt hat, bei seinem ersten BMCL-Match war seine damalige Freundin wohl dabei, also die Freundin von Virus, und sein Gegner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, hat Lines gegen seine Freundin gebracht. Man muss dabei immer bedenken, Lines gegen eine Freundin von einem Battle-Gegner muss nicht die Freundin, echte Freundin gemeint sein, sondern es ist halt irgendeine imaginäre Freundin, es ist ja auch nicht die echte Mutter gemeint. So. Es sind halt einfach Lines, die man bringt, um jemanden zu schaden. Und Virus hat dann offensichtlich, so hat es Robscure dargestellt, hat auf seine Freundin gezeigt und gesagt, ja, da ist sie. So nach dem Motto, nimm sie dir, viel Spaß. So hat er es dargestellt. Und in diesem Moment, wenn man bei den Lines, die er da bringt, Virus beobachtet, dann merkt man einfach, dass dieser Junge jetzt komplett tot ist. Ich weiß nicht, ob das ein Punkt war, wo er und seine Freundin wirklich Streit hatten danach oder so, aber es wirkte wirklich so, als wenn das wirklich Bams in die Fresse. Der stand echt, also der hat auch seinen dritten Part komplett verkackt. Robscure hat im dritten Part auch ein bisschen gechoked, was natürlich dann noch mehr schade ist. Hätte er seinen dritten Part straight durchgenommen, durchgekriegt, dann wäre er auf jeden Fall ganz klar der Bessere. Es war klar der Bessere, aber das habe ich wirklich noch nie gesehen, dass eine Line gegen jemanden so gesessen hat, dass der Typ gar nicht mehr klar kam. Also der hat wirklich nur, ich meine, Virus ist ja sowieso nicht der Textsicherste und verhaspelt sich oft. Und scheinbar hat er auch irgendwie in 2 Wochen oder 3 Wochen 3 Battles hinter sich gehabt oder was, ich weiß es nicht mehr genau. Er hat auf jeden Fall sehr viele Battles davor gemacht. Aber dass der sich so verhaspelt und dann auch mittendrin einfach, und du denkst schon die ersten 2 Male beim Choke, denkst du schon so, jetzt bricht das ab. Und dann probiert er nochmal reinzukommen und kommt wieder raus. Jetzt bricht das aber ab. Dann kommt er wieder rein und probiert, aber verkackt wieder. Und dann hat er wirklich, ach, scheiß drauf, Time. Also das war wow. Brutal. Genau. Dann kommen wir zu Mickisch vs. Papi Schlauch. Das war sehr geil, das Battle. Papi Schlauch ist ja immer sehr unterhaltsam, hat lustige Bars und so. Und Mikisch, den kannte ich früher, glaube ich, noch gar nicht. Also als ich es damals geguckt habe. Ich habe die ja alle vor einem halben Jahr auch schon gesehen. Also nicht direkt vor einem halben Jahr, aber im Dezember oder so habe ich mir die alle angeguckt. Genau, Mikisch, er rappt sehr langsam und holt sehr viel Luft. Was er aber später auch erzählt, weil er halt einen kaputten Lungenflügel hat. Also sein rechter Lungenflügel ist scheinbar gerissen oder was, kann er nicht richtig benutzen. Und dann zu rappen und Battle Rap, Live Battle Rap zu machen, ist schon krass. Finde ich mutig und krass, also sehr, sehr viel Respekt für Mikisch, das durchzuziehen. Aber der hat auch, der hat halt diese langsame Art und nutzt das. Und es ist echt sehr unterhaltsam. Und die haben sich halt auch Sachen schön an den Kopf geballert und Papi Schlauch macht sich auch genau über das lustig, dieses langsame Rappen und sagt irgendwie, dass ihm das seine Logopäden geraten haben, langsam und sehr hoch gestochen zu reden und meinte irgendwie On-Beat-Battle könnte er nicht über mehr als sein Maximum 60 BPM. Genau, und Mikisch geht dann so ein bisschen darauf ein, dass Papi Schlauch jetzt, dass er wirklich Vater geworden ist, irgendwie vor 2-3 Jahren oder was. Und dass er ihn Rap, sein Kind rapmäßig erzieht und muss man hören, ist echt geil. Also dazu hat Mikisch sehr geile Reimketten. Es ist, also dieses Battle, das lohnt sich, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Genau, jetzt sind wir bei Chris Kotzen versus Mighty Mo. Auch Chris Kotzen war mir, ich kannte den Namen, aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Battle vorher mit dem gesehen. Und der, also der hat mich auch sehr überzeugt. Ohne Witz, der Typ, der hat eine auch, ähnlich wie ich es eben bei Döll gesagt habe, so dieses, der reimt nicht immer sauber, der reimt nicht immer krass, aber wie er es rüberbringt, ist einfach mega unterhaltsam, super lustig. Der macht ja so dritte Runde böse. Also die Stimme, wie er sie einsetzt, ist Hammer. Mighty war, wie immer, krass. Krasse Reimketten, krasse Lines. Meine Lieblingsline von ihnen im Battle war auf jeden Fall, neben mir sieht die Realität sogar fake aus. Solche Dinger und ja, die haben sich auch nichts geschenkt, die haben sich schön in die Fresse. Krasse Jokes hatte keiner. Mighty hat ein paar Verhaspler. Chris Kotzen hat einen Fake-Show gemacht, durch den er dann fast wirklich gechoked hat, hat er im Interview danach gesagt, aber ist nicht aufgefallen, weil er das durch diesen Fake-Show halt überspielen konnte. Easy. Und ja, das Battle auf jeden Fall auch war mein Battle des Abends, würde ich sagen, ja. Also, wenn mir jemand sagen würde, hier, die 5 Battles, eins musst du gucken, würde ich das nehmen. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu Jerumbo vs. Bong Taggy. Du und deine Lines, Taggy. Ja, nachdem eben von Mighty und Kotzen auf jeden Fall das beste Battle, zweitbeste Battle des Abends dadurch. Jerumbo ist wie immer assi. Hat Reimketten, die manchmal nicht so ganz sauber sind, aber trotzdem lustig. Er hat sich Geschichten ausgedacht. Noch geil. Erzählt irgendeine Geschichte vom Splash und von Bong Taggy, der irgendwie nackt mit einer Kerze im Arsch neben seinem Zeltplatz lag. Und das Geilste ist, Taggy steht da schon und schüttelt den Kopf und denkt, was labert der da? Und in dem Moment sagt Jerumbo, ist halt Real Talk. Und jeder denkt sich so, ja, offensichtlich nicht, du Pfeife. Naja, aber das Krasse ist, ich komme gleich zu Taggy, es wollte ursprünglich ein Contender-Match werden, weil Jerumbo ja Number One Contender auf den Titel war von Nida Nip damals. Inzwischen hat er Jerumbo den ja sogar meiner Meinung nach nicht ganz zurecht gewonnen. Ich fand Nida Nip besser, aber gut, müssen die Judges entscheiden, die da waren. Und meiner Meinung nach hätte Bong Taggy sich nicht jetzt für ein paar Monate aus dem Battle Rap zurückgezogen und erstmal keine Battles mehr angenommen, wäre er, also das ist ein Number One Contender Match geworden, hätte er jetzt gegen Nieder antreten müssen, weil Bongtegi einfach wesentlich besser war. Der war in den Reimketten besser, der war in den Vergleichen, in den lustigen Punches, in den harten Punches, war der einfach durchweg besser. Der hat Jerombos komplette Image einfach sehr schön zerlegt. Lines genommen von Jerombo, die keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, ich bin so deutsch wie der Hitlerbart, so ey, Hitler war Österreicher, so solche Sachen. Und also Jerombo hat mal gesagt, ich bin so deutsch wie der Hitlerbart. Und Teggy hat ihm dann gesagt, du weißt schon, dass Hitler Österreicher war. Und auch so, dass er ein Nazi war, hat er gesagt, so, nee, du bist kein Nazi, du bist einfach ein Vollidiot. So. Ja, super. Also das Ganze. Und dann bringt Jerombo auch noch Bonzenlines in München. War nicht ganz so klug. Kam nicht ganz so gut an. Aber auch ein sehr, sehr gutes Battle. Sehr schönes Battle. Bongtegi mag ich sowieso. Ich hoffe, der macht bald wieder Battles. Den sehe ich einfach sehr, sehr gerne. Genau. Das Main Match des Abends. Hätte man auch nicht gedacht. Dass Davy Jones mal Main Match ist, aber in München kann man das wohl machen. Und als Gegnerin hatte er ja Pilz. Pilz gegen Davy Jones war das Main Match. Und das Battle war das beste Battle, was ich von Davy Jones gesehen habe. Der ist ja auch sehr dafür bekannt. Pilz nennt ihn auch immer Davy Chokes. Also Davy ist ja sehr für Choken bekannt. Dass er sich verhaspelt und so. Und rauskommt und Sachen so immer von vorne anfängt. Du bist der. Und so. Genau. Was sehr von den Judges kritisiert wurde, was ich aber überhaupt nicht schlimm fand, war, dass sie die Klischees bedient haben. Und zwar steht hier eine Female MC gegen einen schwarzen MC gegenüber. Das heißt, es ist Potenzial da auf der einen Seite für frauenfeindliche Sachen und auf der anderen Seite für rassistische Sachen. So, es ist ein Battle, warum sollen die beiden es nicht nutzen? Und ich finde, sie haben es, also Davy macht das im ersten Part eigentlich ganz cool, der macht das sehr, sehr plump, also der macht das wirklich so plump, dass es schon wieder sehr lustig ist. Er nimmt Pilz halt als Projektion für alle Feministen, Veganer und was weiß ich alles, was er irgendwie scheiße findet scheinbar. Oder naja, so, ich sag mal, Gruppen, die dazu neigen, ihre Meinung anderen in den Hals zu drücken. Wie Feministin halt, die ihn scheinbar öfters schon angesprochen haben, dass er frauenfeindlich wäre. Oder Veganer hat er irgendwie, weil es ihm scheinbar nervt, wenn Leute ihm verlabern, warum er Fleisch isst oder so. Solche Sachen hat er halt genommen. Dabei hat er ein sehr schönes Wort gebracht. Ich weiß nicht, ob es von ihm ist. Ich meine es schon mal gehört zu haben, aber ich finde es einfach unfassbar gut. Und zwar sagt er, ich weiß, du bist keine Frau, du bist nur ein Mensch mit Menstruationshintergrund. Kann man ruhig mal sagen. Es gibt keine Frauen, es gibt nur Menschen mit Menstruationshintergrund. Warum nicht? Finde ich sehr schön. Pilz hatte hingegen ein anderes sehr schönes Wort. Und zwar hat sie ihre Vagina als Pimmelhalle bezeichnet. Keine Ahnung, wie sie darauf kam. Ich finde das Wort sehr, sehr gut. Pimmelhalle. Vielleicht kein Wort für das erotische Flüstern beim Vorspiel oder so, aber Pimmelhalle sollte auf jeden Fall Jugendwort des Jahres werden. Ja, ansonsten, ich fand's Battle gut. Ich finde Pilz gut. Die macht guten Battle-Rap. Die hat schöne Reimketten. Die wechselt ihre Flows. Die bringt lustige Vergleiche, lustige Lines. Die ist sehr, sehr straight. Die guckt auch mal sehr böse. Außer es ist lustig, dann lacht sie auch mal. Also die hat eine sehr gute Rap-Technik und alles. Und genau, sie schießt halt auch gegen Davy Jones, dass er ein Affe ist und solche Sachen. Macht ihn halt irgendwie für seine übertriebenes Männlichkeitsbild fertig und solche Sachen. Also nichts, was man nicht hätte erwarten können. Also es ist halt, ich finde, die beiden haben es so gut rübergebracht, dass es mich nicht stört. Wenn es andere stört, habt da Pech gehabt, guckt euch das Battle nicht an. Aber wenn ihr mal ein gutes Davy Jones Battle sehen wollt, guckt euch das an. Und ja, wenn ihr mal eine Frau sehen wollt beim Battle Rap, es gibt einfach zu wenige. Und die, ach, wer ist denn das? Ich weiß gar nicht, irgendwas mit Mafia. Die macht jetzt gerade bei dem Battle of Honor Turnier von Top Tier mit. Die hatte lustige Lines, aber die, also Flow und Reime sind ihr nicht so wichtig irgendwie. Deswegen mal gucken. Ich konnte mich noch nicht überwinden, es anzugucken. Irgendwie Mafia gegen Little Kisei. Der hat auch so einen komplizierten Namen. Warum haben die überhaupt alle so komplizierte Namen? Können die sich nicht einfach? Pilz und Davy Jones, das ist nur ein leichter Name. Chris Kotzen, lustiger Name. Mighty Mo, Rapscure, ja, Virus, Mickisch, Papi Schlauch. Das sind Namen, die kann man sich merken. Jarumbo ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber Taggy, wenn man es mal gehört hat. Naja, das waren die fünf Battles von Don't Let the Label Label You, 5. Geburtstag. Lohnt sich. Geht auf YouTube, guckt euch die Battles an. Ich glaube, man kann die auch als Pay-Per-View kaufen. Ich glaube, das bringt aber nur was, wenn man es früher sehen will. Oh. Ich habe es später gesehen. Naja, ich warte auch immer noch auf das Finale von Alpha Royal und Top Tier Royal. Ist das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Battles, die jetzt am letzten Monat waren. Mighty Mo gegen Cynic und da muss ich jetzt kurz einen kleinen Rant einbauen. Es ist kein Rant, aber das Turnier von, ich glaube, Top Tier Royal oder so hieß es. Jedenfalls das kleine Alpha Royal. Im Finale sind jetzt Jizzy versus Virus. Im Halbfinale war Virus Gegner, weil Virus gar nicht hätte dabei sein dürfen, was ich schon mal eine Frechheit finde. Sorry. Aber der hat gegen Toby Nice verloren. Toby Nice ist aber irgendwie aus dem Turnier ausgestiegen. Warum auch immer, habe ich nicht verstanden. Der ist ja immer noch bei Top Tier als Battle Scout und so. Der hängt ja noch rum. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und jetzt ist, dann ist der gegen Niedernip angetreten, der verdient im Finale, Halbfinale war. Niedernip, meiner Meinung nach, besser gewesen als Virus. Wie gesagt, ich bin auch kein Virus-Fan. Aber nee. Virus, eher für Top Tier bekannt. Niedernip war damals noch Diltily-Champion. Dann kam, oder hat er ihn da schon verloren gehabt? Ich glaube, er hat ihn da gerade frisch verloren. Das kann auch sein. Dann gab es 99 gegen Jizzy. Jizzy, sehr dafür bekannt, Top Tier, Rapper Mittwoch, alles dabei zu sein. Und 99 ist ja mehr für Diltily, glaube ich, bekannt. Also der hat jetzt auf jeden Fall, bringt bald ein Album raus und seine Single kam über den Diltily-Kanal online, jetzt vor ein paar Tagen. Und beide, also, Entschuldigung, aber beide Diltily bekannten Rapper fliegen im Halbfinale raus, obwohl sie besser waren. 99 war auch besser als Jizzy. Klar, Jizzy ist ein guter Battle-MC, der hat gute Reime und so, aber 99, der war krass. Also, den habe ich gesehen und dachte, wow, der reißt da gerade die Bude ab. Während Jizzy halt wie immer war. Und ich fand ihn nicht besser als 99, aber trotzdem im Finale Virus und Jizzy, die eher bei Top Tier auftreten als bei Diltily. Wäre das Finale, was ich hätte gesehen, Niedernip gegen 99, wäre es ein Diltily-Finale gewesen in einem Top Tier-Event, was geheißen hätte, dass Diltily scheinbar die besseren Battle-Rapper supportet. Klingt wie eine Verschwörungstheorie, ist es wahrscheinlich auch. Eine Verschwörungsidee, Theorie müsste ich ja Beweise haben oder irgendwelche Fakten oder so. Aber ja, denkt mal drüber nach. Das ist einfach, ich finde es seltsam. Aber vielleicht fandet ihr auch Virus und Jizzy besser. Und sagt, halt die Fresse, Alter, hast gar keine Ahnung. Bist dich, mach jetzt einen Podcast aus. Ist ja auch egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es seltsam und ich bin aber gespannt. Ich meine, ich wurde so halb gespoilt, weil es ja auch irgendwie wieder zu vermeiden ist. Aber ich meine, Mighty Mo hat gegen Cynic gewonnen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es kommt sehr so rüber. Ich probiere mal alles zu skippen, sobald es in diese Richtung geht. Aber so richtig, richtig klappt das ja nicht. Aber naja. Ich gönn's Mighty. Wie gesagt, Hannover Junge. Bremenbeck eigentlich, aber Hannover passt schon. Ja. Genau. Und ja, Gebrüder King Album kommt jetzt in ein paar Tagen, wo ich das hier aufnehme. Freue ich mich drauf. Werde ich mir so schnell wie möglich reinfahren, sagt man das? Keine Ahnung. Klingt lustig. So, jetzt kommen wir zum Beef. Rubrik Beef. Jo. Biggie versus Tupac. Biggie versus Tupac. Auch bekannt als East Coast, West Coast Konflikt. Ist ein bisschen nobler auszusagen. Kurz, ja, ihr werdet Biggie und Tupac alle kennen. Jeder, der Rap mag, Rap hört, wird die Namen The Notorious B.I.G. und Tupac kennen. Genau, ja. Ich erzähle mal kurz ein bisschen ganz schnell und grob, wo die herkommen. Biggie, Brooklyn geboren, aufgewachsen, hochintelligenter Schüler, also war wirklich überdurchschnittlich, hat sich dadurch oft gelangweilt und Quatsch gemacht. Hat mit 12 tatsächlich angefangen, Dope zu dealen durch seinen damaligen Kumpel T-Dog oder so, D-Dog. Irgendwie so. Genau, kam dann auf die Highschool, war aber selten da, weil er halt ständig draußen auf der Straße war. Es gab so eine gewisse Straße in seinem Viertel, wo die Drogendealer halt rumstanden, da hing er dann auch mal rum. Hat sehr früh angefangen zu rappen, ich glaube mit 13, 14 irgendwie. Und hat dann auch so Straßenbattle gemacht und gibt es auch ein Video dazu, solltet ihr euch mal angucken. Genau. Und dann hat er angefangen, einen größeren Stil zu dealen, weil er Geld für seine Tochter, also er wurde Vater relativ früh, ich glaube mit 17 oder so, wollte er Geld für seine Tochter verdienen. Hat dann angefangen, größeren Stil Drogen zu dealen und hatte Kokain und so und wurde dann gepackt, wodurch er für 9 Monate, glaube ich, in den Knast musste. Die Zeit hat er halt genutzt, um Lyrics zu schreiben. Kurz darauf hat er sein Demo aufgenommen, als er wieder raus war. Sein allererstes Demo. Das kam, wer war es denn nochmal? Cool Mob Deep. Einer von den großen Legenden auf jeden Fall hat es irgendwie gehört und hat es dann an eine Plattenfirma geschickt und da ist es Puffy in die Hände gefallen. Sean Combs, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, wie auch immer er sich heute nennt, weiß ich nicht gerade. Für mich wird er immer Puff Daddy bleiben. Und der hat dann angefangen, ihn zu pushen, ein bisschen zu unterstützen und wir haben ja auch zusammen Bad Boys gegründet, mehr oder weniger, beziehungsweise war Biggie, glaube ich, der Erste, der unter Vertrag war. Bei Tupac sah das ein bisschen komplizierter alles aus. Der wurde auch in New York geboren, in Harlem, zog dann aber, nachdem sein Vater die Familie verlassen hat, glaube ich, nach Baltimore, wo er aufwuchs als Teenager, wo er Theater und Ballett in der Schule hatte. Das war so, glaube ich, eine Privatschule oder so. Er bezeichnet selbst oder hat die Zeit als die glücklichste in seinem Leben bezeichnet. Was spannend ist, dass Theater und Ballett ihn so glücklich gemacht haben. Sieht man mal, was für ein netter Junge das war. Genau, dann ist seine Mutter, als er Teenager war, ich weiß nicht genau wie alt, nach Baltimore gezogen. Nee, nicht nach Baltimore. In die Nähe von San Francisco auf jeden Fall. Genau, früher oder später kam er auf jeden Fall nach Baltimore. Das ist das Wichtige. Er hat schon angefangen zu rappen, als er noch in... Ach, was soll ich erzählen? In Baltimore war er ja. Oakland. Genau, in Baltimore hat er angefangen zu rappen auf der Schule, als er auch Theater und Ballett und so gemacht hat. Und der einzige Schwarze im Umkreis von vielen Weißen war. Da hat er angefangen zu rappen. Und dann sind sie an die Westküste gezogen, in die Nähe von San Francisco. Und da kam er dann später nach Oakland. Ich weiß nicht, ob seine Mutter dahin gezogen ist oder er dahin gezogen ist. Jedenfalls in Oakland fing er an, kriminell zu werden. Da war er irgendwie 17, 18, 19 um den Dreh, muss es gewesen sein. Ich glaube 18. Er wurde dann aber auch entdeckt, beziehungsweise er war, fing an als Roadie von Digital und Underground. Genau, wenn ihr es nochmal genauer nachsehen wollt, Evolution of Hip-Hop Staffel 2 auf Netflix. Ich sollte Geld von Netflix kriegen. Komme ich später auch nochmal drüber zu. Genau, und dann hatte er ein Solo quasi in einem Song von Digital Underground und dort, also er war erst Roadie, dann Tänzer und dann Mitrapper und dann fiel er auf und dann hat er sein erstes Solo-Album veröffentlicht und dann fing so der ganze Hype um ihn an. Genau, und die beiden, Biggie und Tupac, lernten sich kennen. Das ist nicht so genau klar, tatsächlich habe ich verschiedene Informationen gefunden. Eine ist, dass sie sich am Set von Poetic Justice kennenlernten. Da hat Tupac mitgespielt und Biggie, warum auch immer, war an diesem Set. Oder er war bei der Release Party oder so. Auf jeden Fall war er da. Und Tupac hat immer Party in Bullshit gepumpt. Das war das Lied, solltet ihr kennen. Wenn nicht, hört es euch an. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und genau, weil er Biggie einfach gefeiert hat, weil er das Lied Hammer fand. So. Und dann haben sie sich kennengelernt, haben ein bisschen ausgetauscht und so. Und genau. Andere Geschichte ist, dass Biggie in L.A. über einen Dope-Dealer an Tupac ran wollte. Also meinte, kannst du mir den vorstellen oder so. Und dann haben sie sich kennengelernt auf einer Hausparty irgendwie und wurden dann Freunde. Also haben auch zusammen gerappt und so. Und genau. Jedenfalls wurden sie an einem gewissen Punkt Freunde. Es kann da gewesen sein, es kann da gewesen sein. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er ihn auch da kennengelernt und wollte dann in L.A. ihn treffen, aber hatte keine Nummer. Ja, den Dope-Dealer gefragt. Man weiß es nicht. Ist ja auch im Endeffekt egal. Sie wurden Freunde. Sie trafen sich, wenn Biggie in L.A. war, hat er bei Tupac gepennt. Wenn Tupac in New York war, hat er Biggie abgeholt und sind zum Party machen gegangen und so. Genau. Es ging so weit, dass Tupac hat Biggie auch so ein bisschen unterstützt, weil Biggie stand noch am Anfang. Sein erstes Album war noch nicht draußen, hat er gerade dran gearbeitet und so. Und es ging so weit, dass Biggie dann Pac irgendwann gefragt hat, ob er sein Manager werden will. Aktuell war noch der Manager Puff Daddy, wie bis zum Ende. Und Tupac hat dann auch zu Biggie gesagt, nee, bleib bei Puff, er macht dich zu einem Star. Scheinbar so überliefert worden, ist ein Zitat. Genau. Einmal der Punkt. Dann gab es noch die Geschichte, die dann später noch Folgen hatte. Und zwar fing Tupac an, mit zwielichtigen Typen aus New York rumzuhängen. Einem gewissen Haitian Jack, weiß nicht genau, wie man ausspricht. Biggie hat Tupac davon abgeraten, mit denen rumzuhängen, an ihn gewarnt, meinte, hey, die sind nicht cool so, häng lieber nicht mit denen ab. Tupac wollte aber nicht auf ihn hören. Die waren für ihn, also so habe ich es gelesen, dass die der Grund waren, warum Tupac sich später unantastbar fühlte und der Meinung war, keiner kann ihm was und er ist der Größte und der Coolste und so, weil die ihm so quasi Zucker in den Arsch geblasen haben und das irgendwie gewisserweise eingeredet haben. Die Freundschaft splittete sich dann am Stichtag 30. September 1994. Tupac war in New York. Ich glaube auch wegen dem. Nee, der kam später, ne? 2. Dezember. Okay. Genau, er war in New York und wollte zum Times Square Quad Recording Studios. Dort hat B.I.G. seine Platte aufgenommen, also Ready to Die. Und Tupac sollte, glaube ich, ein Part einrappen oder so, zumindest wollten sie zusammen einen Song machen. Sie wollten zusammen einen Song machen. So. Genau, die Geschichte ist ein bisschen komplizierter. Und zwar kam Tupac an und auf dem Dach war scheinbar Little Caesar, der Cousin von Biggie und guter Freund und so, Junior Mafia, alles und Weggefährte. Und der saß oben und meinte, hat Tupac runtergerufen, ey Pac, ja komm rein, Biggie und Puff sind da und da und so, ne, fahr hoch ins Studio, wir sehen uns da. Und dann ist Tupac rein und dann kamen Leute in die Lobby. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aus dem Aufzug kamen, das gibt verschiedene Versionen wieder, oder ob die einfach reinstürmten. Jedenfalls haben Typen Pac überfallen. Der hat sich auch durch diesen Heidchen-Jack scheinbar irgendwie ständig mit Juwelen behangen, also richtigen Schmuck, der richtig, richtig teuer war. Und dann kamen Typen rein, die ihn halt abgezogen haben. Und Tupac wollte seine Waffe ziehen und dann haben sie ihn abgeballert und er hat irgendwie 5 Schüsse gekriegt, einer von einem Kopf vorbei irgendwie. Also wirklich knapp. Fast wäre er schon 94 erschossen worden. Und er ist dann hoch ins Studio, also er hat sich totgestellt, ist dann hoch ins Studio, also hat sich hochgeschleppt mit einem Kumpel, der auch irgendwie glimpflich davon kam und kam ins Studio rein und er hat, laut seiner Aussage, haben die ihn erschrocken und unglaublich, irgendwie, also jedenfalls erschrocken und als wenn sie nicht mehr mit ihm gerechnet hätten, so irgendwie angeguckt. Und wirkten wohl auch sauer auf ihn, als wären sie angepisst wären, dass er noch lebt. Puffy beschreibt es aber, dass sie ihn sehr liebevoll und sich direkt um ihn gesorgt haben und einen Krankenwagen gerufen und alles und so. Also ein bisschen verschobene Wahrnehmung. Das Ding war auch, warum sie Pac dachte, sie wären von Biggie geschickt worden, also das sagte später, Spoiler, dass sie Klamotten trugen in den Farben, in die man in Biggies Gegend trägt, also wo er herkommt, aus Brooklyn. Und das war für ihn so ein Indiz und auch die Blicke, die er gekriegt hat, als er reinkam, dass die Leute, die dort sitzen, also Biggie und Puffy, ihn töten wollten. Ja, und da ist man natürlich angepisst und da hat sich das dann so ein bisschen zerstritten. Dann kam Pac im Dezember 94 in den Knast wegen sexueller Belästigung, sexueller Nötigung, Waffenbesitz glaube ich auch. Und das ist auch so eine Geschichte, die mit diesem Heidchen Jack zu tun hat. Oder Heidjan Jack, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Immer noch nicht. Tupac hat irgendwie, als er in New York mal war, Mädchen abgeschleppt, so 19-Jährige, sind zusammen ins Hotel und die wurde dann sexuell genötigt oder auch vergewaltigt. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was da passiert ist. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls waren sie nicht sehr nett zu ihr und haben sie bedrängt. Und Tupac sagt aber, er hat zu dem Zeitpunkt schon geschlafen. Und das waren halt dieser Heidchen, Jack und ein paar Kumpels von ihm. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde Tupac dafür ins Gefängnis gesteckt und sollte, glaube ich, 2 Jahre oder so in den Knast. Wurde aber nach 11,5 Monaten für irgendwie 1,4 Millionen von seinem Labelboss Shook Knight. Genau, das muss ich auch noch erwähnen. Tupac war ja bei Death Row Records. Jeder, der den Film Straight Outta Compton gesehen hat, wird das ein Begriff sein. Das ist das Label, das Dre mit Shook Knight zusammen gegründet hat, als Dr. Dre bei NWA ausgestiegen ist. Und Tupac war ja quasi einer seiner Leute. Also er hat ihn, glaube ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie Tupac bei Death Row gelandet ist. Jedenfalls war Dre früher Pacs Producer und so. Und als Dre dann sich mit Shook Knight verstritten hatte und weg ist, ist Pac da geblieben. Genau, und das war halt immer noch sein Labelboss. Und der hat ihn halt rausgeholt nach 11,5 Monaten für 1,4 Millionen oder so. Genau. Als Tupac im Gefängnis war, ist Folgendes passiert. Einmal ist er mit, ich meine, es war All Eyes on Me, Platz 1 in den Billboard-Charts gestartet. Also wurde richtig erfolgreich. Und Biggie hat in der Zeit den Song Who Shot Ya rausgehauen. Who Shot Ya ist ein Song, der ist auch auf dem Ready to Die Album drauf und der sollte ursprünglich auf ein Mary J. Blige Album. Ich bin jetzt aber gar nicht unbedingt sicher, ob ich sie auch auf dem Track drauf habe. Auf jeden Fall sollte das auf ein Mary J. Blige Album. Punkt. War aber zu hart dafür, weil Mary J. Blige ja R&B macht und das ist halt ein schon derber Rap-Track, so schön Gangster. Genau, und deswegen ist er auf Ready to Die gekommen. Der war also laut Biggie schon monatelang quasi fertig, bevor Tupac überhaupt angeschossen wurde. Tupac denkt aber Who Shot Ya? Als Anspielung auf wer hat auf ihn geschossen, weil er ja angeschossen wurde in der Lobby, sah diesen Track irgendwie als Diss-Track gegen ihn, was Biggie immer bestritten hat, dass das irgendwas mit ihm zu tun hat. Genau. Und dann ging das halt immer mehr in die Brüche. Also Pac sah Biggie spätestens ab da als Feind. Er hat ihn auch immer vorgeworfen, selbst wenn er nicht es nicht war, der auf ihn geschossen hat oder auf ihn schießen hat lassen, dass er nicht herausgefunden hat, wer es war. Also dass er nicht versucht hat, die Leute zu finden, weil die kamen ja aus seiner Gegend. Also muss er da ja irgendwie, wenn er sich mal anstrengt, herausfinden, wer das war. Und das war auch so ein Ding, was Pac Biggie böse genommen hat. Und so wurden dann durch dieses Anschießen den Song Who Shot Ya und so wurden dann aus den beiden Feinde, also jedenfalls sah Pac Biggie als Feind. Biggie war immer sehr versöhnlich, der wollte das ganze Ding eigentlich gern klären, weil er ja Tupac auch als guten Freund immer sah. Auch Puffy sah Tupac, glaube ich, eher als Freund und verstand gar nicht, warum der plötzlich so abtillt. Genau. Und dann gab es noch den großen Vorfall, auch relativ bekannt. 1995 bekam Death Row Records ein Award von der Source, also den Source Award. Und Shug Knight hält eine Dankesrede und haut dann, im Wrestling sagt man, eine Shoot-Promo. Also er greift jemanden direkt an. Weil man Shoot-Promo beim Wrestling ja sagt, wenn es echte Sachen sind, die ein Treffen, also die im echten Leben eine Rolle spielen und nicht in dem Wrestling, ist egal. Wir sind ja kein Wrestling-Podcast. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass jeder Künstler, der nicht möchte, dass sein Producer immer in den Videos ist und auf den Songs und immer dabei und so, dass jeder Künstler, der das nicht möchte, doch zu Death Row kommen wollen. Das war halt ein Shoot gegen Puffy, weil, und das muss ich echt mal sagen, das hat echt genervt, weil Puffy ständig in den Tracks auftauchte. Man kennt das ja, dass irgendwie Leute machen Tracks und dann macht jemand anders die Adlibs und so, aber hört euch mal Live After Death an. Das Album, es gibt, glaube ich, kein Lied, wo nicht Puffy mitzuhören ist im Hintergrund. Und das finde ich nach einer Zeit so nervig. Ach, ja. Egal. Darum soll es nicht gehen. Jedenfalls hat Shug Knight da schon einen Punkt gehabt, weil Puffy sich immer sehr mit in den Vordergrund gedrängt hat. Und ja. Aber das war halt so dann so irgendwie der Beginn auch von der East Coast, West Coast Konflikt. Zumindest offiziell sagt man das oder was, ich weiß nicht. Man weiß ja immer nicht so genau, wann was begann, aber das wird quasi als so ein Stichtag gesehen. Genau. Dann war eine Zeit lang so ein Hin und Her, waren irgendwie Feinde, aber auch nicht. Und dann hat Tupac, glaube ich, einen Film gedreht in New York, was dann Biggie erzählt wurde. Und so, ey, willst du ihn hier drehen lassen? Ist dein Gebiet, da kann ich nicht einfach herkommen. Er würde das gleich tun, wenn du da wärst. Und dann hat Biggie irgendwie gesagt, ja, schnappt euch die und dann wurde auf die geschossen und da war Snoop Dogg, war glaube ich dabei und genau, und es gab, als Puffy in L.A. war, wurde sein, wie nennt man die denn, die halt die Tourenplaner, was weiß ich, gibt es glaube ich einen bestimmten Namen, aber ich weiß irgendwie, fällt mir gerade nicht ein. Der wurde dann von Shook Knights Leuten abgefangen und bedroht, dass er ihnen sagen soll, wo Puffy ist und in welchem Hotel er ist oder wo er pennt und so, weil die Puffy, ich glaube, töten wollten oder so, irgendein Gangster-Shit jedenfalls. Und solche Sachen gingen dann halt immer hin und her. Am 4. Juni 1996 wurde es dann auf die Rap-Ebene gehoben. Finally. Mit Hit 'Em Up. Ist ein Track, sollte jeder kennen. Ist meiner Meinung nach Tupacs bester Song. Einfach der Beat und der Rap und alles zusammen. Es geht einfach so geil ab und ist so krass und ja, super. Einer der legendärsten Diss-Tracks geht gegen Bad Boy und Biggie. Ja, disst im Prinzip alle, die irgendwie in Biggies Umfeld sind. Junior Mafia, Little Caesar und die ganzen. Und behauptet, er hätte Sex mit Faith Evans gehabt, also Biggies Frau. Er sagt auch, dass Biggie den Style von ihm gebeitet hat. Und sowas Ganzes. Echt guter Track. Hört ihn euch an. Hart in die Fresse. Ich habe auch jetzt gestern, glaube ich, habe ich ein Video gesehen mit den 50 besten Diss-Tracks. Also Ami, das sind von einem Ami-Kanal. Und da war tatsächlich der auf Platz 1. Auf Platz 2 war, glaube ich, einer von Biggie gegen Pac. Ich habe die aber nie so als, aber ach, da komme ich gleich zu. Genau, und das war halt so das große Booyah. Biggie hat relativ cool drauf reagiert. Er hat, wie soll man sagen, er hat halt nicht zurückgedisst, also er hat nicht direkt einen Track rausgebracht oder so. Er hat gesagt, das mit Faith Evans, das Palaver und so, und hat halt nicht zurückgeschossen. Er hat halt gesagt so, ey, pf, ja, okay. Aber er war immer noch so ein bisschen persönlich gegenüber Tupac. Junior Mafia hingegen hat ein Video gedreht, Get the Money, in dem sie scheinbar, wollte ich mir eigentlich noch angucken, Biggie dissen, Pac, nicht Biggie, Pac dissen, also durch das Video. Biggie hat aber auch das immer von einer gesagt, nee, Quatsch, es ist gar nicht so gemeint, es ist nichts gegen Pac. Lil Kim hingegen hat das nicht auf sich sitzen lassen, die hat einen Song gemacht, Big Mama Thang, in dem sie Tupac und auch Faith Evans disst. Warum Faith Evans? Wahrscheinlich, weil sie immer noch auf Biggie stand. Das war ja so ein Auf und Ab zwischen Lil Kim und Biggie. Biggie hat sie ja entdeckt und sie waren ja zuerst ein Team und das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber genau, die hat halt darauf reagiert und Pac zurückgedisst. Pac hat auch in Hit 'Em Up Mobb Deep gedisst. Warum weiß man nicht genau? Es gab sogar eine Passage scheinbar gegen Jay-Z. Aber dann wurde ihm gesagt, hey, lass mal Jay-Z da raus. Oder der hat hier überhaupt nichts getan, der hat damit gar nichts zu tun. Aber der ist halt auch ein New Yorker Rapper und deswegen hätte er auch dran glauben müssen. Aber haben sie gestrichen. Schade, ich hätte gern Jay-Zs Antwort gehört. Muss ich sagen. Wäre ganz, ganz cool gewesen, glaube ich. Jedenfalls, genau. Mobb Deep hat auch einen Track gemacht. Ich habe aber gerade den Namen nicht parat. Ja. Genau. Wenn ihr Hit 'Em Up nicht kennt, dann klickt jetzt in der Beschreibung auf diesen Link. Ihr müsst ihn hören, das ist ja wirklich Pflichtprogramm für Rap-Fans. Genau, Biggie hat halt nie wirklich darauf geantwortet. Und am 13.09.1996 wurde Tupac in Las Vegas erschossen. Man weiß bis heute nicht genau, wer es war. Es wurde bis jetzt immer noch niemand festgenommen. Festgenommen wurden viele, aber es wurde keiner verurteilt deswegen oder angeklagt. Man vermutet, dass es die Crips waren. Das muss ich überlegen. Genau, Tupac war bei den Bloods. Shook Knight war bei den Bloods, deswegen war Tupac dann bei den Bloods. Und wahrscheinlich waren es die Crips, weil es eine Auseinandersetzung gab vorher im Hotel. Wo? Ach, das ist lang. Also einer von den Bloods hat eine Kette gekriegt von Death Row, glaube ich. Und dann kam Crip und hat ihn beleidigt und, glaube ich, die Kette geklaut oder so. Und der wurde dann, oder war es der Cousin, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, der war es, der wurde dann in der Lobby eines Hotels von Suge Knight und ein paar anderen zusammengeschlagen. Ich glaube, Tupac war auch dabei. Hat Tupac sogar angefangen? Ich weiß es nicht mehr genau. Und deswegen kann es sein, dass die aus Rache dann Tupac erschossen haben. Andere sagen, es war Suge Knight, der Tupac loswerden wollte. Warum auch immer, das weiß ich nicht ganz genau. Weiß man nicht. Jedenfalls wurde nie aufgeklärt. Drive-by abgeknallt. Fun Fact: Die letzten Worte von Tupac an den Polizisten, der ihn gefragt hat, wer es war, waren Fuck you. Selbst kurz vorm Abkratzen hat Tupac nicht gesnitcht. Lobenswert, aber dumm. Von daher eigentlich lobenswert. Genau, sie hatten nie, die beiden hatten nie die Chance, den Konflikt zu bereinigen. Wäre echt, hätte man den Ganzen noch so 10 Jahre gegeben, hätten sie vielleicht sich nochmal an den Tisch gesetzt und gesagt, ey, komm. Wir sind jetzt inzwischen Mitte 30. Die waren ja noch so jung, ne? Die waren ja, ich glaube, Tupac war 24 und Biggie 23 oder so. Die waren auf jeden Fall beide noch sehr jung. Anfang 20, als sie starben. Das ist traurig. Naja. Genau. Biggie hat dann ja noch Life After Death gemacht, was für ihn so ein bisschen auch Bereinigung war von dem ganzen Scheiß. Er hat, also anscheinend hat er auch Tupac auf dem Album zwei Tracks gedisst. Was ich jetzt aber, wo ich natürlich jetzt gerne Interviews gehabt hätte zu diesem Thema. Biggie wurde allerdings an dem Abend des Releases in Los Angeles ebenfalls durch einen Drive-By erschossen. Am 9. März 1997. Und dadurch werden wir nie erfahren, ob das Diss-Tracks gegen Tupac waren oder ob es wie Who Shot ja einfach was ganz anderes war. Deswegen, keine Ahnung. Der große, also der richtig große Biggie-Diss gegen Tupac blieb aus. Ich weiß auch nicht, warum Biggie noch Tupac, ja gut, es hätte eine Entstehung schon sein können, ne, dass er es dann draufgelassen hat, weil es gute Songs sind oder so. Ich glaube, sind auch beide auf der B-Seite. Ja, aber der große Diss von Biggie gegen Pac blieb halt aus. Dieses Hit 'em Up Reshoot kam halt nie. Naja, traurig. Zeigt einem, wo Rapper Diss Battles enden können. Ich meine, es war ja auch eigentlich, es war tatsächlich weniger. Ich meine, aber Biggie muss man sagen, das noch schnell eingefügt. Er hatte auf Live After Death What's Beef, in dem er genau diese Thematik irgendwie behandelt. Und wenn man sich What's Beef anhört, oder What is Beef? Nee, What's Beef, ne? Dann kommt einem so der Gedanke, okay, die ganzen Disses und Beefs hier in Deutschland sind halt irgendwie Kinderkram. Weil er halt auch sagt, Beef is when you need two gun to go to street. Beef is when your mom not safe up on the street oder don't safe up. Bin nicht so gut im Englisch. Aber ne, ihr versteht die Message so und das ist hier in Deutschland halt wirklich noch nie vorgekommen und gestorben ist auch noch nie einer zum Glück. MC Ren hat es ja in Die Enthüllung hier, glaube ich. Dieser 16-Minuten-Track ist auch unter meinem ersten Podcast gesagt, bis zu dem Moment, wo Deutschrap seinen ersten Rap-Toten hat. Es ist zum Glück noch nicht passiert, dass Leute hier in Deutschrap getötet wurden, aufgrund von Battles oder sonstiges. Man weiß auch gar nicht, ob die Tode von den beiden irgendwas mit Rap zu tun haben oder ob es einfach Gangster-Shit war. Biggies Tod wurde auch nie wirklich gelöst. Es war. Ha, ja. Man weiß es nicht. Es gab Vermutungen wieder, dass es Suge Knight war, der ihn hat umbringen lassen. Die Chance quasi genutzt hat, dass Biggie in L.A. war. Ist tatsächlich auch relativ naheliegend. Man weiß es aber nicht. Man konnte es ihm nie nachweisen. Es wurde niemand angeklagt. Es wurde niemand verurteilt. Tja, und dann sind die zwei besten Rapper aller Zeiten, zwei der besten Rapper aller Zeiten, von uns gegangen. Was ich spannend finde, wäre, wie hätten die sich entwickelt? Würde man die heute auch noch so feiern? Oder wäre das dritte Album von Biggie totale Scheiße gewesen? Würde Tupac heute auf Trap rappen? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ist einfach eine traurige Geschichte, aber ein bisschen pathetisch zu werden. Sie werden uns durch ihre Musik ewig erhalten bleiben. Und das finde ich schön. Also gerade Biggie feiere ich sehr. Ich bin bei diesem Tupac oder Biggie-Ding bin ich immer auf Biggies Seite, weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hat dieser dicke Mann gehabt, das ich einfach geil finde bei seinem Rap. Tupac ist super. Kann nichts gegen Tupac sagen. Es ist so, ne? Kann ich sagen, Tupac ist scheiße. Das ist einfach nicht wahr. Aber ich mag Biggie einfach lieber. So, nochmal Netflix-Werbung. Und zwar gibt es bei Netflix den wunderschönen Film Notorious, der Biggies Leben beschreibt. Und das ist sehr gut. Es gibt bei YouTube ein Video, das Szenen aus Notorious gegen echte Szenen hält. Zum Beispiel das Street Battle, das aufgezeichnet wurde von Biggie, das es im Internet gibt, haben sie nachgestellt. Und es ist sehr gut nachgestellt. Der Text ist eins zu eins der gleiche natürlich. Wäre doof, wenn sie ihn geändert hätten. Oder so das Demo, das erste. Und ein Fotoshooting von Biggie und Faith Evans. Oder irgendwas war noch mega krass nah dran. Weiß ich jetzt nicht. Guckt euch das auf jeden Fall auch an. Das Video, ich suche das nochmal raus. Und pack's auch unten in die Beschreibung als Link. Ist auf jeden Fall krass. Und der Film ist wirklich gut. Lustig ist an dieser Stelle der Typ, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er in echt heißt, der Papa Dog gespielt hat in 8 Mile. Das war, glaube ich, einer seiner ersten Filme. Der spielt in Notorious Tupac. Also von Papa Dog, dem möchte gern Straßengangster-Rapper, der aber eigentlich nichts kann, wie man dann in der letzten Szene gesehen hat, zum Rap, zu der Rap-Größe Tupac. Fand ich ganz cool. Und dann gibt es noch, also wie gesagt, Notorious, wenn ihr es kompakt haben wollt, ein Film. Wenn ihr ein bisschen mehr tatsächlich auch über den ganzen Beef und so erfahren wollt, und viele Sachen, die ich erwähnt habe, habe ich auch aus der Serie, und zwar die Serie Unsolved, also auf Deutsch ungeklärt, oder ungelöst, ungeklärt, ungelöst, irgendwie so, auf Netflix. Die geht auch genau darum. Es wird eine quasi Taskforce gebildet von der Los Angeles Polizei, die das Verbrechen von Biggie auflösen soll. Im Jahr 2001 war das, glaube ich, spielt das. Parallel werden aber, es gibt drei Zeitstränge, das hat mich ein bisschen verwirrt, aber wenn man erstmal guckt, dann versteht man, was da alles zusammengehört. Genau, es gibt einmal den Zeitstrang mit Tupac und Biggie, wie sie sich kennenlernen und was dazwischen ihnen passiert. Dann gibt es den Zeitstrang nach Biggies Tod, wo ermittelt wird, wer es war, mit dem Polizisten, der halt da drin ermittelt hat. Der hat dann auch später ein Buch geschrieben über die Ermordung von B.I.G. und hat gesagt, dass die Los Angeles Polizei was verheimlicht hatte, das Los Angeles Police Department, weil viele Polizisten in ihrer Freizeit für Suge Knight als Security arbeiten. Und der hat das dann halt darauf geschoben, dass die da was mit zu tun hatten und für Suge Knight das halt alles verheimlicht haben und er halt in seinen Ermittlungen auch eingeschränkt wurde, dadurch, dass er nicht gegen Polizisten ermitteln durfte und solche Sachen. Und dann gibt es noch die halt 2001, diese Taskforce, die dann nochmal in der in der Neuzeit, nachdem ein paar Jahre ein bisschen Ruhe drin war, alles nochmal aufrollen und Leute befragen und Sachen nachgehen. Und wenn man sich die Serie anguckt, die ist wirklich sehr gut. Es gibt nur eine Staffel. Das Thema ist halt auch nicht ewig ausreizbar. Da ist nach einer Staffel auch alles detailliert erzählt. Und die stellt halt wirklich sehr gut dar, wie was mit zwischen Tupac und Biggie war. Die zeigt sehr gut die Szene von der Sache, wo Tupac angeschossen wurde und so. Ist auch sehr identisch, muss man sagen. Wenn du Notorious und die Serie guckst, diese Szene, wo Tupac ankommt und, und überfallen wird. Ich glaube, bei der einen Szene kommen sie halt aus dem Fahrstuhl und in der Serie kommen sie dann, waren sie in der Lobby plötzlich oder so. Deswegen gibt es so Sachen. In Unsolved lernen sie sich auch irgendwie, fährt Tupac plötzlich vom Hotel oder so vor Biggie vor und sagt so, ey, du bist doch B.I.G. Oder Biggie Smalls hat er sich ja damals noch genannt und hat ihn dann eingeladen zu einer Party in seinem Haus und bei Notorious lernen sie sich halt auf einer, in so einem Club irgendwie kennen oder so. Das sind halt so verschiedene Sichtweisen, wo man nicht weiß, okay, was ist jetzt richtig, was nicht, ist aber im Endeffekt egal. Genau, guckt euch diese Sachen an. Wie gesagt, Notorious ist ein bisschen kompakter, da geht es aber halt nur um B.I.G. Bei Unsolved wird auch ein bisschen der Hintergrund von Tupac erzählt. Und wenn ihr musikalisches Interesse nur an denen habt und ein bisschen die Werdegeschichte von beiden sehen wollt, dann guckt euch Hip-Hop Evolution an. Alles gibt's auf Netflix. Netflix, sponsor mich. Und ja, das war's. Das war der Beef zwischen den beiden. Beide sind tot. Leider. Beide haben großartige Musik gemacht. Beide waren sehr wichtig für Hip-Hop und für Rap-Musik. Ja, bis heute gefeierte Legenden, beide. B.I.G. ist ja, glaube ich, schon fast ein Heiliger in Brooklyn. Auch in der Serie Luke Cage hatte der, ich sag mal, der Bösewicht Cottonmouth, hatte, heißt Cottonmouth? Cottonmouth, doch. Hatte ein Bild von Biggie an der Wand, so dieses klassische Biggie guckt so quasi ernst in die Kamera und hat diese Krone auf. Fand ich sehr schön. Und ja, ich habe jetzt auch genug gelabert. Habe ich schon nur ein Album drin, braucht trotzdem anderthalb Stunden fast. Ja, aber der Beef war halt auch sehr lang. Tupac, Biggie, das ist einfach zu groß. Und dann noch fünf Battles. Ach Leute, Zeiteinteilung ist nicht so mein Ding. Egal, es hat Spaß gemacht, das zu erzählen, das zu recherchieren, hat sehr viel Spaß gemacht, das alles zusammenzufuseln. Ich bin wieder ein bisschen schlauer, mir Wissen angeeignet, dass mir im richtigen Leben nichts nützt, aber ich habe immer was zu erzählen auf Partys. Genau. Ja, also, als Fazit, holt euch Döll, nie oder jetzt, und hört es euch an. Guckt die Battles vom 5. Geburtstag von Dilltilly. Ihr könnt, obwohl nee, guckt euch alle an. Wie gesagt, Rob Skure gegen Virus lohnt sich, um zu sehen, wie jemand mal in einem Battle wirklich, ich sag mal, gebumst wird. Und guckt alles, was ihr über Tupac und Biggie finden könnt. Das waren wirklich zwei sehr interessante Leute. Und wenn man bedenkt, dass die muss ich jetzt nochmal gucken, dass die beide erst Anfang 20 waren, als sie starben und was die für eine Legacy hinterlassen haben, das ist einfach unfassbar, wirklich. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt mir an bangeringdave7@gmail.com. Könnt ihr mir alles schreiben, was ihr wollt, könnt mich beleidigen, dann weine ich, aber ist nicht schlimm. Ihr könnt mir Lob, Verbesserungsvorschläge oder mein PC funktioniert mal wieder nicht, Lob, Verbesserungsvorschläge, Ideen, was man mal machen könnte. 71 geboren, 16. Juni, hat er schon Geburtstag, 96, 25. Ist Tupac geworden. Genau, könnt ihr mir da hinschicken, und könnt mich auch bei Genau, Biggie, 72 geboren. Er starb aber schon im März, das heißt, er war 23. 23 war der erste. Guckt euch mal Juice an, das Video, wo er da steht in diesem. Hat der Lakers-Trikot? Nee, der hat ein gelbes Trikot, ich weiß gar nicht, von wem das war. Ein Basketball-Trikot. Er sieht wirklich mega jung aus. Da siehst du ihm richtig an, dass der da irgendwie gerade 20 ist oder so. Heftig. Ja. 25 und 23. Naja. Genau, da könnt ihr mir hinschreiben. Twitter könnt ihr mir schreiben. Facebook könnt ihr mir schreiben. Bangering Dave, immer Bangering Dave. Bei Twitter ist es Bangering Day, Bangering unterstrich Dave. Und was gibt's noch? Weiß ich nicht. Egal. Schreibt mir. Oder auch nicht. Hauptsache, ihr hört das. Das müsst nichts dazu sagen. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, vielen Dank für die Unterstützung. Ich höre jetzt auf und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Themen habe ich schon parat. Ein paar. Und ja, dann sag ich mal, möge die Macht mit euch sein und Red Dead Musik.